Wir beide sind wieder da, wir beide sind wieder in Deutschland, das heißt, wir können zusammen aufnehmen und da freue ich mich sehr drüber, nachdem wir letzte Woche quasi unsere kleine Flaschenpost gespielt haben. Das ist Triple Double, mein Name ist Nico Baxman und bei mir ist die Legende Dre Vogt.
Wie ja, aber echt dir? Weird letzte Woche, muss ich sagen, aber ich weiß nicht, ob wer gemerkt hätte, wenn wir es vorher nicht gesagt hätten.
Doch, die unterschiedlichen Farbtönungen und sowas alles. Und ich muss ja sagen, ich höre dir ja sehr gerne zu, aber ich mag ja auch den direkten Dialog dahinter auch immer. Und der hat mir, ich habe beim Zuhören selber, ich habe natürlich zugehört, ne? Ich habe es mir alles angehört und bin traurig, dass mein Janis-Trade dann doch Quatsch ist, den ich mir bei Social Media rausgesucht habe. Aber hätte Nachfragen gehabt. Die streiche ich aber weg vom damaligen, denn ich habe auch diese Woche wieder 6 neue Fragen für dich. Und ich war wieder bei Social Media unterwegs. Das heißt, du musst dich mit Quatsch auseinandersetzen, den ich irgendwo aufgeschnappt habe. Denn es ist das Schöne. Aber bevor wir das machen, möchte ich wissen, wie war deine Reise?
Schön. Ich sag mal so, es gibt wenig Entspannteres, als wenn man aus dem quasi Winter, im deutschen Winter wegfliegt. Man weiß, man ist 10 Tage in Florida, wo, das muss man glaube ich nochmal erklären, das ist wirklich der einzige Bundesstaat, wo es wirklich um die Jahreszeit, so Februar, März, einfach schon sommerlich warm ist. In L.A. ist es nicht so warm. Vielleicht hat man in Texas ein bisschen Glück, aber da gibt es ja dann auch kein Wasser wirklich. Von daher, das ist natürlich super geil, wenn du weißt, fliegst im Winter dahin, nimmst aber quasi nur so eine Übergangsjacke mit und dann kommst du wieder und dann ist hier Frühling. Also das war schon sehr geil, aber auch so war es super. Ich habe mit Franz Wagner mich hinsetzen können, 20 Minuten, obwohl es wieder so ein Klassiker war, vielleicht du es auf der Hip-Hop-Szene auch so kennst, dass man, also bei der NBA ist es so, du wartest ja dann meist auf die Spieler, weil alles, was du über die NBA organisierst, funktioniert eh nie, aber du wartest auf die Spieler nach dem Spiel, in dem Fall auf Franz, und ich frage, hey, hast du Bock, was zu machen? Ja, hab ich Bock auf jeden Fall. Meinst du aber, wie wollen wir es machen? Habt ihr morgen Training? Ja. Was ist dir lieber? Ich meine, jetzt nach dem Spiel haben wir so 10 Minuten, Viertelstunde. Morgen hätte ich länger, 20, 30. Ist ja, dann machen wir es doch morgen. Mir ist es egal. Ja, cool. Und dann kommst du dann in das Trainingszentrum und der erste Pressemann, der dann weiß, dass du jetzt kommst auf einmal dann doch, weil das Franz ihm gesagt hat, sagt dann, ah ja, ah, super, ja. Ja, wir haben so 20 Minuten. Ich dann so, okay, alles klar. Und dann wirst du zum nächsten Pressemann geschickt und der sagt, ja, wir haben 15 Minuten. Dann meine ich so, ja, wenn noch zwei Mann kommen, dann kann ich ja direkt wieder gehen. So, ah, nein, nein, so ist es nicht. Dann waren es dann 15 Minuten, die wir hatten. Das war dann auch, war natürlich, ich kann mit den Jungs halt mich stundenlang unterhalten, so ist es nicht. Ich weiß nicht, wie es den Jungs dann, wahrscheinlich könnten die das nicht mit mir unbedingt, das nervt dann auch, aber klar, jeden, wenn man mehr mit denen sprechen kann, findet man es natürlich besser, aber überhaupt 20 Minuten war schon cool. Coole Spiele gesehen, vor allem natürlich die Warriors mit Steph Curry seinen 56 Punkten. Das war natürlich wieder mein Erlebnis. Wir hatten ja 2000, was war das nochmal, 16, glaube ich, genau am gleichen Tag waren wir damals auch im Trip in Oklahoma City, wo er damals ja diesen Logo-Dreier zum Sieg in der Verlängerung schießt, noch gegen Durant und Westbrook und so. Das ist schon echt immer geil. Von daher, ja, war tipptopp. Letzten paar Tage am Strand morgens immer den Sonnenaufgang genossen. Ich kann mich nicht beklagen, wenn ich ehrlich bin. Wie war Austin?
Ja, Austin insofern total intensiv. Ich war bei der South by Southwest. Schwer zu erklären, das ist eine Medien-, eigentlich Musik-, Filmkonferenz, Technologie, Innovation. So, da sind die großen Forecaster für die Beströmungen in der Welt. Die sprechen da alle. Michelle Obama, Musik ist da. Ich habe hier, wie heißt er nochmal, Robert Downey Jr. gesehen, Disney stellt Dinge vor, dann kommen jetzt ganz viele Musiksachen, die da stattfinden, die ganze Stadt ist eingeladen, das ist richtig ein Spielplatz, macht richtig viel Spaß, ich war komplett überfordert. Hab mir dort Fußball angeguckt, Austin FC und College Baseball bei den Longhorns, das habe ich so in der Mittagspause gemacht, ich habe eine halbe Stunde, also ein Baseballspiel, College Baseballspiel brauchst du nicht komplett gucken jetzt, habe ich gesagt, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, habe mir ein Ticket gebucht für $2, bin da hingefahren, habe ich mit dem Hotdog da hingesetzt, halbe Stunde Sonne und Baseball genossen und bin wieder weitergezogen, sehr intensiv, und ich hatte zum Beispiel nicht eine Sekunde, was ich sonst immer habe, dass ich so Hoffnung hatte, ich kann mal ein bisschen ESPN, Sportsletter laufen lassen, vielleicht mal was ein Spiel gucken und so. Überhaupt gar keine Chance. Deswegen gehe ich richtig grün hier rein in die ganze Sache. Freue mich aber dass deine Reise so cool war. Ich will nachher auch über Steph Curry reden, kann ich jetzt schon mal erzählen. Denn ich habe da was auf Social Media gefunden, womit ich nicht konfrontieren muss. Was wir natürlich aber standardmäßig machen werden am Anfang. Wie ist die gesamte Woche gelaufen? Wo steht die NBA?
Ja, wir sind ja jeder Tag, der vergeht, sind wir einen Tag ja näher an den Playoffs und das merkt man jetzt aus Endspurt. Von daher so der große Aufreger in der vergangenen Woche war, dass sich LeBron James verletzt hat. Ne? Adduktoren, vor ein paar Jahren war das mal eine recht eklatante Verletzung, wo er dann auch das Saisonende direkt dann einläuten musste. Diesmal ist es nicht ganz so schlimm, 1 bis 2 Wochen. Muss man abwarten. Ich würde vermuten wollen, dass es wahrscheinlich eher Richtung 2 Wochen geht, wenn man das so formuliert als Verein. Mit 40 kann es ja auch noch mal eine Woche länger dauern, denke ich. Problem ist aber, dass die Lakers, die einfach echt gut unterwegs waren und da ging jetzt ja auch schon das Gerede los, dass LeBron eigentlich auch vielleicht MVP werden könnte, was natürlich einfach so eine Ausgeburt des Klick-Erhaschens war oder der Einschaltquoten-Süchtigen in den USA, was natürlich Blödsinn war. Es gibt nur 2 MVP-Kandidaten, das ist Shai Gilgeous-Alexander und Nikola Jokic. Aber er war verdammt gut drauf, die Lakers waren verdammt gut drauf, ne, waren Zweiter im Westen und jetzt fehlt er halt 2 Wochen und er ist auch nicht der Einzige, der fehlt. Dorian Finney-Smith, den sehr geholt haben, Verteidiger aus Brooklyn, ist erstmal jetzt das Day-to-Day, vielleicht spielt er heute schon wieder oder morgen. Rui Hachimura fehlt aber auch noch. Luka Doncic ist auch so ein bisschen angeschlagen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn er wirklich 2 Wochen fehlt, das Programm ist jetzt echt heftig. Ich glaube, wir haben 6 Spiele in 8 Tagen, weil auch da so 1, 2 Spiele, glaube ich, wurden verlegt, wo die Lakers mit dabei waren. Wenn sie da jetzt wirklich federn lassen, es ist so eng im Westen und so Golden State und Minnesota, das sind die so 3 Siege weg sind, die bei denen läuft es richtig gut, dann kann gut sein, dass wir am Ende von diesen 2 Wochen davon sprechen, oh, die Lakers jetzt hier doch nur ins Play-In. Und das wäre natürlich, boah, das wäre schon ziemlich, ziemlich hart für eine Mannschaft, die eigentlich drauf und dran war, sich so ein bisschen an Nummer 2 zu etablieren jetzt im Westen. Von daher, das war der große Aufreger. Aber ansonsten, es läuft, würde ein berühmter Boxtrainer sagen. Cleveland hat jetzt 15 Spiele in Folge gewonnen, zum 2. Mal in der Saison. Wenn ich erinnere, die haben ja...
Unglaublich,
ja
15, ey.
Ja, die sind ja auch damals 15-0 gestartet und haben mal 12 Siege innerhalb oder zwischen diesen beiden Streaks mal in Folge gehabt. Die sind sogar auf drauf und dran, 70 Spiele zu gewinnen, was ja so ein absolutes Gütesiegel ist. Von daher, das müssen wir mal ein bisschen beobachten. Aber man kann sich aber jetzt freuen, weil jetzt die Spiele, sage ich mal, auch, das ist blöd, das zu sagen, dass sie jetzt mehr Bedeutung haben als im November. Am Ende ist ja ein Sieg und am Ende wird dann abgerechnet. Aber jetzt, ne, jeden Tag, glaube ich, lohnt sich der Blick auf die Tabelle, um zu sehen, ey, was hat sich da wieder verschoben? Man kann so ein bisschen anfangen zu spinnen. Oh, wenn die Playoffs heute anfangen, der gegen den, oh, das wäre super. Jetzt kommt die Zeit, wo es richtig Spaß macht.
Es sind ein paar Sachen drin. Wir haben letzte Woche ja darüber gesprochen, ich habe dir die Frage gestellt und du hast ja auch darüber gesprochen, dass die Lakers auf 2 da auch überraschend, aber ganz gut positioniert sind. Jetzt passiert das mit LeBron, also geht es wieder den anderen, vielleicht wieder den anderen Weg zurück. Kann alles ein bisschen in Bewegung bleiben. Fakt ist, und das ist, finde ich ja total spannend, auch, dass diese Phase jetzt langsam losgeht, in der es wirklich ernst wird. Und das, was Cleveland da gerade macht, macht mir schon Gedanken. Also entweder ziehen sie durch oder es ist so ein berühmter erste Runde Scheitern an irgendwas Arrivierten, was sich hinten reingekämpft hat. Aber das reden wir dann drüber. Ich habe mir was mitgebracht, von dem ich mal von dir wissen möchte, wie du es einordnen musst. Denn es ist in dieser Runde des Ganzen Lakers Wahnsinns, hat Nikola, zurück zu mir, ich muss kurz kommen, war es Jokic oder Doncic, der das gemacht hat? Ich glaube, Doncic.
Jokic
war
es. Jokic.
Okay. Dann cutten wir das hier raus, weil ich gehe noch mal ganz kurz rein. Weil ich habe eben den Fehler gemacht, ich habe an die Lakers gedacht. Wieder rein. Bei dem ganzen Wahnsinn, den wir rund um die Lakers und alles andere hatten, hat nebenbei ein anderer Geschichte geschrieben. Ist das so eine Geschichte, dass, und die werde ich heute noch ein anderes Mal aufmachen, diese Diskussion vom Greatest of All Time an irgendeiner Stelle nochmal neu überdacht werden muss. Man muss sagen, Nikola Jokic macht 30 Punkte, was man hat, 20 Assists, 20 Rebounds. So, das ist wie Drill Vogt zu seinen besten Zeiten, oder?
Ja, damals in der Bezirksliga, als ich da mal ausgeholt habe zwischendurch, da war das in der Tat so. Aber Nee, jetzt müssen wir kurz nochmal sprachlich bei dir was gerade ziehen. Also erstmal, er heißt nicht Giannis, sondern Giannis. Wenn man das in Athen sagt, kriegt man direkt auch
böse Blicke. Kriegt schon den Ärger wieder, ne? Ja,
ja, danke. Und vor allem sagen die auch der oftmals nur Janni und gar nicht Giannis. Aber Giannis sagen wir alle. Und er heißt natürlich nicht Jokic, sondern Jokic. Ich weiß, ein paar Amerikaner sagen es immer noch falsch, aber Jokic.
Ich komme gerade direkt aus Amerika.
Da deswegen entschuldige ich das auch. Aber ja, dieses 30-20-20-Spiel, das du ansprichst, also 30 Punkte, 20 Rebounds, 20 Assists, das gab es so noch nie in der Geschichte der NBA. Es gab sicherlich schon Big Men, die auch viel Assists gespielt haben. Zum Beispiel Will Chamberlain hat sich immer ein Jahr gedacht, in den 60ern, glaube ich, war das. Ach komm, jetzt alle sagen nur, ich kann nur scoren. Dieses Jahr führe ich die Liga bei den Assists an, hat dann auch gemacht. Aber selbst der hatte das nicht. Es hatte kein Bill Walton, kein Shaq, niemand. So. Von daher absolut überragend, natürlich auch Testament. Zum einen, was er für ein unglaublicher Spieler ist, aber natürlich auch, wie sich das Spiel verändert hat. Alles viel breiter. Er ist ja nicht der klassische Mann, der im Rücken zum Korb steht und dann gucken muss, wo er den Ball unterbringt, sondern er steht ja mit dem Gesicht zum Korb an der Dreierlinie. Es gibt viel Platz für seine Mitspieler auch zu schneiden. Er ist sehr gefährlich mit dem Wurf. Du musst ihn schon mal auch doppeln und dann findet er einfach die freien Mitspieler. Und das hat er in dem Spiel so gut gemacht, wie wahrscheinlich noch nie so wirklich irgendwo in seiner Karriere. Und das Krasse bei ihm war halt in der Partie, er hatte, glaube ich, im dritten.
Hier los, hier, nehmen wir die Musik an. Alexa macht mal die Musik, ne? Ja, genau. Pass auf, Jokic.
Ja, genau, sehr gut. Er hatte, glaube ich, Anfang und Mitte des dritten Viertels.
Jetzt ist bei mir das Gleiche, keine Ahnung warum. Macht die Musik aus. Was ist das? Haben wir irgendwas gesagt?
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es so. Im dritten Viertel hat er irgendwie selber schon eine Triple-Double aufgelegt und hat dann den Rest des Spiels nochmal ein Triple-Double. Also hat er sich zwei Triple-Doubles aufgelegt in einer Partie. Das ist einfach unfassbare Leistung. Und das Ding ist, finde ich, bei ihm ist schon verrückt, dass wir es einfach so hinnehmen. Na klar, es war jetzt ein bisschen Aufreger. Aber der Junge hat ja genug Spiele drin gehabt, dieses Jahr auch wieder, wo man eigentlich so vorbeigehen sieht, okay, 30, 18, 12 oder so. Und das sind natürlich auch Zahlen, das ist inflationär in den letzten Jahren geworden. Wie gesagt, mit den vielen Dreiern, mit der schnelleren Spielgeschwindigkeit. Aber der Junge ist offensiv brillant. Das ist einer, wenn der fertig ist, und das hoffentlich spielt er noch ein paar Jahre, dann gehört der auf jeden Fall auf dem Mount Rushmore der NBA Center, also vier besten Center. Das wird irgendwie einfach, wie gesagt, so einfach so hingenommen. So, ja, hat er halt gemacht, ist nicht schlimm, ist aber auch nicht richtig gut oder so. Ich weiß auch nicht. Also, das hat irgendwie keine Konsequenz, dass man jetzt, also wenn das ein Check gemacht hätte, würden wir heute noch drüber sprechen. Also, es ist verrückt, was der macht, wie einfach der das aussehen lässt. Wie gesagt, MVP ist nochmal eine andere Frage, aber das ist der beste Spieler der Liga. Und dass er es halt seit 4, 5 Jahren auf dem Niveau spielt, ist einfach brutal, wenn ich ehrlich bin.
Und das alles mit so einem Gefühl von der Lässigkeit und ich würde eigentlich lieber Pferde peitschen in der Heimat und NBA interessiert mich nicht, habt ihr schon mal in Serbien gespielt? Diese ganzen Memes, die da draußen rumlaufen, die diesen Charakter nochmal formen mit dieser kleinen Teddybär-Leichtigkeit, mit der er da durch die Gegend wie so ein kleines Kind durch die Gegend rennt und sowas alles. Ist das der Grund, warum es vielleicht, also ich mache das Fass ja auf, warum man nicht dann auch so zumindest auf dem Weg dahin sein sollte, zu den Größten aller Zeiten zu gehören, mit solchen Zahlen, mit solchen Statistiken?
Zu den Größten gehört er auf jeden Fall, wird am Ende, aber für den Größten, naja, fehlen ihm einfach die Titel, dann wäre er jetzt einmal Meister geworden. Davor war zweimal Jamal Murray verletzt, da war dann auch nichts zu machen, sondern sein Co-Star. Aber das ist das, was ihn vielleicht ein bisschen so trennt. Aber rein von der Leistungsfähigkeit her, natürlich ist das einer, wie gesagt, also wenn du die Top 4 Center, wenn er fertig ist mit seiner Karriere, mal aufzählen solltest, würde mir jetzt schon kein gutes Argument einfallen, warum sein Name dann nicht vorkommt. Also ist einmal Meister geworden. Das ist eine andere Phase jetzt als die letzten NBA-Jahrzehnte, wo es leichter war, auch so ein Team aufzubauen, was über Jahre einfach um den Titel mitspielt. Und die Skills, die er hat, die sind einfach brutal. Und klar, wenn er nicht Jokic heißen würde, sondern Johnson, dann wäre es vielleicht auch anders. Dann würde er wahrscheinlich ein bisschen mehr Publicity kriegen in den USA. Dann wäre das wahrscheinlich so ein, keine Ahnung, so ein guter amerikanischer Junge, der in Indiana aufgewachsen ist und da Basketball mit der Mutter mich aufgesogen hat. Es war halt nur im Indiana, Anführungszeichen, von Europa in Serbien. Das ist den Amerikanern auch ein Stück weit egal. Aber wie gesagt, das ändert ja nichts daran, dass er einfach einer der besten Basketballer aller Zeiten ist. Das können wir heute schon sagen.
Krass. Ja, sehr, sehr spannend. Aber ich gehe da auch mit, dass wahrscheinlich ein amerikanischer Pass die Diskussion noch ein bisschen größer machen würde. Ich bin viel auf Social Media unterwegs. Da kommt ja ehrlicherweise auch viel von dem Input immer her. Dem, was ich sehe und dem, was ich erlebe. Die kleinen Schnipsel, das Gefühl, die Emotionen, dann auch die Memes dahinter und allem drum und dran. Und wenn wir ihn denn nicht reinkriegen, gab es aber so eine lustige andere Verstrecke an kleinen Videos, die eine Diskussion aufgemacht haben. Und ich glaube, es gab auch ein Zitat von seinem Coach dazu, Steve Kerr, dass eigentlich alle immer über den Greatest of All Time reden und LeBron hier noch 8 Jahre länger spielen wird, damit die Diskussion beendet wird und er endlich alle Rekorde gebrochen hat, während die meisten immer den anderen mit den Sneakern, die man über Generationen trägt, immer als den größten hochhalten, hat er gesagt, in dieser Gleichung fehlt Steph Curry, weil er das Spiel verändert hat. Und ich gehe ja, das habe ich dir ja auch gesagt, ich komme ja von dem Punkt, dass Basketball mich eigentlich gelangweilt hat und Steph Curry mir wieder den Spaß an diesem Sport zurückgebracht hat. Gehört er in die Diskussion Greatest of All Time oder was fehlt ihm?
Ja, ich meine, ich habe es gerade bei Jokic auch schon gesagt, also erstmal ist es ja so, man muss hier mal drüber reden, genau wie bei dieser MVP-Diskussion, es gibt bei Greatest of Time genau das Gleiche. Wie groß ist die Diskussion, wenn, also worum geht es, wenn ich diskutieren will? Geht es darum, dass ich einfach Namen nenne und sich Top 10? Oder geht es darum, um die Kerndiskussion, okay, wer ist das jetzt? Also zum Beispiel dieses Jahr, wer ist dieses Jahr MVP? Nochmal, da können nur zwei Namen in Fragen kommen. SGA und Jokic. Ich kann natürlich aber sagen, ich gucke noch Platz 3, 4, 5, was für die Wahlberechtigten, die das ja abstimmen, die Journalisten, ich war das ja auch ein Jahr mal, dann durchaus auch so gemacht werden muss. Du musst 5 Namen nennen und dann kriegt der Erstplatzierte kriegt 5 Punkte, der Zweite 4, 3, 2, 1, so. Also musst du 5 Mann nennen und die Diskussion musst du auch machen. Aber im Endeffekt für dich selber ist es ja dann so, okay, also für mich nur werden können es 1 oder 2. Natürlich sind die anderen auch in der Diskussion, aber es ist ja eine andere Qualität. Wenn wir jetzt darüber reden, gehört Steph Curry generell in Diskussionen über den größten Basketballer aller Zeiten. Ja, natürlich gehört er damit rein, weil er einer von dieser Handvoll Spielern ist, die sich dafür, je nachdem, welche Maße man da anlegen möchte, was so die Kriterien sind, dann qualifiziert er sich wahrscheinlich dazu. Es fällt schwer, ihn da auszuschließen, denke ich. Aber wir reden natürlich über eine verdammt lange Zeit, fast 80 Jahre NBA. Wenn wir da uns alle Spieler angucken über die Jahre, da gibt es natürlich ganz, ganz große Konkurrenz. Und wenn Steve Kerr sagt, hat er auch recht, Steph Curry das Spiel verändert auf eine große Art und Weise, muss man sagen, haben andere aber auch. Ne? Also George Mikan, ich meine, ist jetzt natürlich der erste Superstar, die NBA überhaupt hatte und sicherlich jemand, der nicht in die GOAT-Diskussion gehört. Aber als der so krank dominant war in den ersten Jahren der NBA, hat die NBA mal ein Spiel probiert. Lass uns den Korb mal auf 12 Fuß hochsetzen. Also nochmal 16 Meter höher, weil der ist ja zu flach. Also der Mike, der macht uns ja alle kaputt. Also lass uns mal höher machen, vielleicht ist das ein Mittel gegen den. Dann gucken wir uns das einmal an. Wenn das gut läuft, dann lassen wir das. Lief natürlich gar nicht. Der hat trotzdem seine Punkte gemacht. Alle anderen hatten die Riesenprobleme. So, dann haben sie das wieder gelassen. Dann haben sie gesagt, ne, der Mann ist so krass, wir müssen die Zone verbreitern. Wenn du alte Bilder siehst, da ist die Zone ein Bruchteil von der Breite, wo sie heute halt ist. Und das war dann, das wird bis heute die George Mikan Rule genannt, dass man eben das breiter gemacht hat. Ne, dann gibt es auch noch andere Geschichten, zum Beispiel Kareem Abdul-Jabbar, als der im College war. Ne, da wurde dann auch verboten, dass man danken darf. Weil einfach der immer nur gedankt hat sonst. Und das sind also, ich meine, es gibt auch andere Leute, die das Spiel verändert haben. Aber bei Steph Curry ist es natürlich so, dass er stilprägend war für diese Phase, in der wir jetzt gerade sind. Er hat Meisterschaften gewonnen. Gar keine Frage, das war eines der besten Teams aller Zeiten. Die Warriors dann mit Kevin Durant natürlich auch, mit Draymond Green, Iguodala, wie sie alle hießen. Und da gehört er mit rein. Aber wenn ich ihn jetzt diskutieren soll, wirklich, das ist die absolute Kerndiskussion. Und da für mich, für meine Kriterien, die ich anlege, gehören da 3 Mann rein. Eben Jordan, Kareem Abdul-Jabbar und LeBron. Und die Reihenfolge kann man sich jetzt, könnte ich mir irgendwann mal, wenn ich mal Bock habe, denke ich mir das mal aus. Da gehört er nicht mit rein. Weil
aber Moment, die hast du doch, ich kann mich an 5 und 100.000 Artikel dazu erinnern, die hast du doch schon 100.000 Mal durchgespielt eigentlich.
Nö, GOAT nicht. GOAT haben wir zum Beispiel in unserer allerersten Magazine-Ausgabe ja gehabt, aber den Artikel habe ich dann extra auch Jan schreiben lassen. Der hat sich ja dann auch so ein bisschen halbwissenschaftlich der Sache genähert. Ich sage ja, mein GOAT ist wahrscheinlich Jordan, aber weil ich mit ihm aufgewachsen bin und weil das natürlich auch meine Wahrnehmung dann so ein bisschen einfärbt. Aber Kareem wird ja zum Beispiel sehr, sehr oft vergessen, was das angeht. Einfach weil er in den 60ern, 70ern, bis in die 80er hinein aktiv war. Aber nochmal, da gehört dann Curry, finde ich, nicht mit rein. Da ist er für mich eher auf so einer Stufe mit Kobe Bryant, die so eine halbe Stufe drunter stehen. Und bei Curry könnte man zum Beispiel auch wirklich argumentieren, na gut, also wenn Kevin Durant nicht kommt, dann fehlen vielleicht noch ein paar Titel dann am Ende und dann ist er eh so ein bisschen aus der Diskussion raus. Aber er gehört mit rein. Den Namen muss man nennen. Auch vor allem, wenn es um den besten Point Guard aller Zeiten geht. Und wenn du auf deiner Position einer der besten aller Zeiten bist oder einer der 1-2 besten, dann bist du ja zwangsläufig auch in der Diskussion um den GOAT. Von daher, also gehört da rein, aber ich sehe da nicht viele Chancen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, okay, fair. Fair. Obwohl ich ja schon finde, dann bin ich wieder bei meiner Social-Media-Welt und diesen Grafiken, die mir immer wieder entgegenschwimmen und dass jetzt dieser große Regen, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass das Dreierwerfen sich einfach verändert hat und damit im Prinzip auch die ganze Heatmap von wo geworfen wird. Und das liegt ja, würde ich schon sagen, an ihm. Und da bin ich der Laie von uns beiden.
Aber vielleicht da kurz einzusteigen, das liegt ja nicht nur an ihm. Ich meine, das ist natürlich das, was wir immer so ein bisschen sehen, wenn wir drauf schauen und denken, okay, also woher kommt das und wer war denn jetzt dann erfolgreich? Dann sieht man ja direkt, okay, erfolgreich war augenscheinlich die Warriors mit ihm. Aber was man halt sagen muss, dass genau diese Zeit, wo er in die Liga kommt, wo er wirft, wo Klay Thompson natürlich auch da spielt, es eben diese Statistikrevolution, diese Analytics-Revolution der NBA gab, die nicht von ihm ausging, sondern Leute wie Dean Oliver, heißt einer zum Beispiel, so ein Pionier, haben immer mal gesagt, warum schießen wir eigentlich so viele Zweier? Also wenn wir mal gucken, wie die Quoten von den Dreiern sind und von den langen Zweipunktewürfen, macht keinen Sinn, die Zweier zu werfen. Und das hat sich dann zusammen mit dem Erfolg, den er natürlich dann hatte mit den Warriors, hat sich so ein bisschen die Hand gegeben. Und dann ging das ab. Aber wenn diese Zahlen, diese Fakten, dass es einfach besser ist, den Dreier zu werfen, wenn das nicht zur gleichen Zeit kommt, dann werden immer noch Trainer sagen, hey, pass auf, du bist nicht Steph Curry, bitte werf nicht wie von draußen. Und dann haben wir nicht die Entwicklung zu dem Punkt, an dem wir heute sind.
Ja, okay. Okay, lass ich gelten. Und das ist ehrlicherweise immer ganz schön, wenn ich mich mit dir darüber diskutiere. Ich merke bei allem, was auch meine Theorie ist, dann werde ich ein kleines bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Gleiches übrigens auch immer, wenn, und Leute, es tut mir leid, ich bin immer Fan der New York Knicks und ich habe die Legende Dre Vogt an meiner Seite, also muss ich diese Expertise direkt für mich absaugen. Wir haben eine Situation, in der ich seit 2 Jahren das Gefühl habe, die Knicks müssen mindestens um den Titel mitspielen. Jetzt gibt's eine Statistik, die mir ein bisschen Angst gemacht hat, sind 0 und 9 gegen Top 2 Seed Teams. Sag mal, ich habe mir meinen Playoff-Baum angeguckt. Als Dritter triffst du dann ja, wenn alles normal läuft, im Conference-Halbfinale auf die Boston Celtics. Kann ich schon für mich so grundsätzlich den Urlaub so planen, dass es da durch ist? Oder was sagst du zu dieser Statistik?
Ja, im Juni kannst du fahren, wahrscheinlich auch schon im März, im Mai. Die Knicks, das kann man ja relativ schnell auch erkennen, glaube ich, wenn man ein bisschen auf die Zahlen guckt. Das ist natürlich eine tolle Mannschaft, gar keine Frage. Jetzt natürlich ein bisschen gebremst durch die Verletzung von Jalen Brunson, der wird noch ein bisschen fehlen, aber offensiv eine Top 5, geiles Team, Brunson und Towns, das passt wie die Faust aufs Auge. Richtig, richtig geil. Defensiv, was ja eigentlich immer so das Steckenpferd von dem Coach war, von Tom Thibodeau. Boah, das ist schon brutal, wenn wir ehrlich sind. Also, brutal ist übertrieben. Also, jetzt nicht irgendwie unterstes Drittel oder so. Sie sind genau in der Mitte. Man sagt, wenn man Meister werden will, dann muss man schon irgendwie so Top 10 sein. Sie haben auch sehr gute Verteidiger, eben mit OG Anunoby, mit einem Mikal Bridges. Jetzt ist ja auch Mitchell Robinson zurück. Deuce McBride macht das eigentlich ganz gut. Precious Achiuwa auch im Rahmen seiner Möglichkeiten. Problem ist halt für mich, ich habe sie auch live gesehen in New York. Ich finde es immer, es ist ein wahnsinnig schlechtes Zeichen, wenn du eine Mannschaft siehst, wenn sie Korb kassiert haben und dann die Handflächen nach oben gehen. So what? Also die Achseln zucken, so, ey, was war da gerade los? Wer hat denn jetzt hier gerade gepennt? So, weil das mag mal passieren, kann man sagen, aber eben, wenn das so 3-4 Mal in so einer Partie passiert, dann fragt man sich schon, okay, also irgendwas stimmt ja nicht. Oft ist es im Live dann nicht ganz so easy, das direkt zu sehen, okay, da hat der eine total gepennt und das ist der und der gewesen, weil das noch passiert ist. Aber wenn man sich danach die Szene nochmal anguckt, dann sieht man so, das lässt sich leider Gottes für meine Griffe dann doch immer sehr, sehr oft auf Karl Anthony Towns zurückverfolgen. Der wird sehr, sehr viel attackiert, so wenn es um dieses Blocken und Abrollen geht, dass man guckt, dass sein Spieler einen Block stellt für einen Guard oder so. Und sobald es dann so ein bisschen schwieriger wird defensiv, also ein bisschen auch vielleicht selber lesen muss, was macht der Angriff da, okay, wie bewegen wir uns jetzt? Es ist auch nicht so, dass es jedes Mal so ist, aber es gibt dann immer wieder diese kompletten Aussetzer und dann spielen die Knicks eben nicht so, wie man, also dann wissen nicht alle fünf, was jetzt zu tun ist und dann ist irgendwer frei und dann ja, schlägt es hinten ein und das hat man jetzt gerade gegen die Top-Teams, wo dann auch ein Towns viel rauslaufen muss an die Dreierlinie und so, hat man schon leider sehr, sehr oft gesehen und ich bin gespannt, ob jetzt ne, Mitchell Robinson ist ja auch ein Center, ob der dann helfen kann, ob man vielleicht auch mit zwei Großen mal spielt. Aber solange sie das nicht in den Griff bekommen, kriegst du eben gegen diese Top-Teams einfach Riesenprobleme. Und ich würde auch sagen, aber das, glaube ich, lässt sich beheben, du bist sehr abhängig von Brunson. Jetzt haben sie auch letzte Nacht gewonnen mit Deuce McBride auf der Eins, aber Brunson und Towns ist so das absolute Duo. Ne? Die beiden starten offensiv da alles. Ich würde mir wünschen, wenn vielleicht dann auf dem Flügel ein bisschen mehr selbst noch kreiert wird. Aber das ist zweitrangig. Erstmal geht es über die Defense. Und die guten Teams haben Towns da immer wieder in Probleme gebracht und dann auch wilde, freie Dreier bekommen und so. Also es soll jetzt kein Karl Towns-Slander sein, aber da sehe ich schon ein klares Problem.
Kriegt man das mental raus?
Das hat aber nichts mit mental zu tun. Also du musst einfach natürlich die richtigen Instinkte haben defensiv. Oft ist es in der Verteidigung so, dass du, also gerade bei diesem Blocken und Abrollen, wenn da ein Dribbler vor dir steht und muss dir vorstellen, also er muss ja dann diesen Dribbler meistens übernehmen. Naja, du musst dann halt wissen, okay, was mache ich? Gehe ich näher ran, bleibe ich weiter weg? Ist hinter mir eine Hilfe? Muss ich vielleicht ganz woanders hin? Und da ist ja oft, es scheint mir so, immer die schlechte Instinkte. Es gibt manchmal Spieler, denen kannst du tausendmal erzählen, was eigentlich gemacht werden muss, aber die erkennen es in der Situation halt einfach nicht. Und so sieht das für mich bei ihm oft aus. Vielleicht wird das besser, wenn man gegen eine Mannschaft irgendwie 3-4 Mal in Folge spielt und sich das ein bisschen mehr einschleifen vielleicht kann. Aber Teams ändern da auch Sachen. Ich bin gespannt. Also man kann es sicherlich besser machen, so ist es nicht. Die Frage ist nur, ob Karl Towns besser macht. Letztes Jahr in Minnesota war es besser, hat aber auch natürlich neben einem anderen Center gespielt, neben Rudy Gobert. Deswegen mal gucken, ob sie vielleicht mit zwei Langen mal experimentieren, aber bisher haben sie das nicht gemacht.
Macht mir auf jeden Fall Sorge, dass es doch den Giannis-Transfer im Sommer braucht, damit ich mal über einen Titel nachdenke. Es sind ja so über 50 Jahre, es wird so langsam mal wieder Zeit. Ist aber auch gut, ich bin im Mai auf jeden Fall eventuell nochmal drüben. In der Zeit werden sie noch Playoffs spielen, hoffe ich. Da bin ich mal gespannt. Wann gehen die überhaupt los? Das weiß ich gar nicht. Finde ich alles raus. Meine Reiseplanung hat hier jetzt gerade nichts zu suchen. Jalen Brunson ist nicht Player of the Week, ne? Oder? Weil er verletzt ist, ist ja schwer.
Genau.
Steph Curry auch nicht, weil den magst du nicht. Eigentlich muss ja Jokic sein, oder? Oder wen hast du als Player of the Week?
Nee, ich denke mal, wir sollten immer Neues nehmen und Jokic war es schon, SGA war es schon. Und da dachte ich mir, haben wir schon irgendjemand von den Cavs gehabt? Den hatten wir noch nicht. Und dann ist ein bisschen schwierig bei den Cavs. Haben eine Menge gute Spieler. Es wäre easy jetzt zu sagen, Donovan Mitchell, das ist der Star. Ist ja easy zu sagen, Darius Garland, der dieses Jahr auch wahnsinnig hohem Niveau spielt, der andere Guard. Aber nee, ich habe gesagt, Evan Mobley. Wir wollen ja auch den Leuten was in die Hand geben. Wenn du da mit dem Trikot halt aufläufst, soll direkt sagen, Alter, okay, der Kollege weiß, worum es geht. Und Evan Mobley ist so ein relativ junger Big Man, der sich aber einfach dieses Jahr extrem gesteigert hat. So die ersten, im ersten Jahr waren alle super zufrieden mit dem, ein toller Verteidiger, Mensch, vielleicht der neue Kevin Garnett. Im zweiten Jahr ging es dann schon los. Oh ja, aber irgendwie hat er sich ja gar nicht entwickelt offensiv. Und dann ging es weiter mit, naja, der kann ja auch nicht neben Jared Allen, du erinnerst dich, den Kollegen, den wir letztes Jahr in Paris interviewt haben, neben dem kann der ja gar nicht richtig spielen, weil die beide keine Dreier werfen. Dann sagt im dritten Jahr wurde es ein bisschen besser, sage ich mal, aber auch nicht so richtig gut. Und jetzt muss man aber sagen, in seinem vierten Jahr spielt er einfach einen richtig, richtig, richtig geilen Basketball. Er macht seine 19 Punkte, fast 10 Rebounds, trifft seinen Dreier sehr gut und wirft auch dreimal pro Spiel. Also sehr gut übertrieben, er trifft gut. Aber das reicht und die haben jetzt eine Menge entschlüsselt und er ist so derjenige, der das für mich einfach auch so ein bisschen erklärt, warum Cleveland so gut funktioniert, weil er einfach viel besser geworden ist. Zum ersten Mal All-Star jetzt. Also von daher, Evan Mobley, damit kann man nichts falsch machen. Da zeigt man seine Expertise und der Junge ist einfach auch ein Genuss, den Basketball spielen zu sehen.
Eigentlich müssen wir so einen Pin noch machen hier in diesem Format. So approved by Dre Folk, den du mit ranpinnen kannst, wenn du dir so ein Trikot kaufst. Würde ich persönlich, glaube ich, eine ganz gute Idee finden. Sollten wir, du bist ja eh mit deinen ganzen Stickern und so bei euch, ja, vielleicht ist das eine Sache, die du,
stimmt,
wenn du das selber nicht so, also bist du ja eigentlich nicht, trotzdem glaube ich, es wäre eine ganz lustige Sache. Ich bin in Deutschland und ich habe am Wochenende vielleicht sogar ein bisschen Zeit, am Sonntag auf jeden Fall zu gucken. Hast du ein Spiel für mich, was ich mir angucken sollte, wo du was wegkommentierst oder so?
Kommentiert tue ich auch. Ich habe auch sogar drei Spiele, obwohl, naja, die ersten beiden laufen am Sonntag zur gleichen Zeit und zwar um 18 Uhr jeweils, weil die Amis haben ja schon vorgestellt, ne? Meine Sixers gegen Mavs, ja, weiß ich nicht, kein Doncic, kein Embiid, das, glaube ich, muss man sich nicht anschauen. Aber um 18 Uhr spielen auch die Orlando Magic gegen die eben angesprochenen Cavs. Also wenn jemand Evan Mobley dann auch mal spielen sehen will und Franz Wagner und Tristan da Silva, dann ist natürlich das zweite Spiel auf jeden Fall das Spiel der Wahl. Das kommentiere ich aber nicht. Ich kommentiere ab 20.30 Uhr dann die Suns bei den Lakers. Also zwei Teams, die Probleme haben momentan. Also die Lakers mit Verletzungen, aber ich denke mal, Doncic wird dabei sein. Bei den Suns werden sicherlich alle mit dabei sein, weil die kämpfen ja überhaupt um die Playoffs. Das ist ja einfach das Verrückte. Und momentan sind sie auf Rang 11, sind drei Siege, haben auch ein Spiel weniger hinter Dallas. Die sind auf Platz 10, das wäre dann noch Play-In. Und Sacramento, die sind auf Platz 9, die haben auch 33 Siege, die haben nochmal zwei Spiele weniger. Also Phoenix, so langsam müssen die ein paar Spiele gewinnen. Und die Lakers sagen, ohne LeBron, da müssen sie schon was zeigen. Auf der anderen Seite, wenn Doncic spielt, Phoenix und er haben ja auch so eine gewisse Geschichte. Den hat das ja im Trikot der Mavs öfter mal ziemlich besorgt. Von daher, da können wir uns drauf freuen. Das ist so ein bisschen böses Blut oder zumindest gesunde Rivalität. Und 20.30 Uhr ist ja auch eine gute Zeit. Wie gesagt, dann auf The Zone, da werde ich am Mikro sitzen.
Sehr gut, nehme ich. Da bin ich auch definitiv in der Lage, mich von Fernseher zu setzen. Und dann mache ich das mal in aller Ruhe. Und dann sprechen wir nächste Woche wieder. Ich werde mal zusehen, was mir Social Media gibt. Und du kannst mir das dann wieder zerkleinhacken, was ich da für einen Quatsch mitbringe. Aber das ist Teil von diesem Format, Leute. Deswegen hört ihr uns hoffentlich so gerne. Das war Triple Double. Danke, Dre.